Der Neues Leben Übersetzung mit einigen kleinen Änderungen, die ihr daran erkennen könnt, dass die in Klammern geschrieben sind. Und da steht: Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde in Jesus zu vereinen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir schon vorher auf Christus gehofft hatten, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass Gott uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich vermute, jeder von euch kennt Hymnen oder eine Hymne, so zum Beispiel Nationalhymnen. Oder auch das Lied, was wir eben gesungen haben, wird wahrscheinlich klassischerweise auch als Hymnus bezeichnet. Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, weil in der Predigtserie werden wir uns häufig sogenannte Christushymnen angucken. In der Bibel, das ist so eine extra Gattung, gibt es Texte, die nennt man Christushymnen, wo die Autoren auf sehr poetische und eigentlich fast so wie so ein Lied Jesus ganz besonders loben. Dieser Text hier ist eigentlich nicht im klassischen Sinne ein Christushymnus und trotzdem haben wir den mit reingenommen, weil der passt einfach sehr, sehr gut. Und in so einer Hymne, zum Beispiel in der Nationalhymne, ist es ja so, dass man könnte sagen, das ist der Jingle von einem Land. Also in der Nationalhymne geht es oft darum, was das Land so besonders macht oder von was ein Land hofft, dass es dadurch besonders ist. Oder es geht um eine bestimmte Situation aus der Geschichte des Landes, wie zum Beispiel der Freiheitskampf oder als man unabhängig wurde. Diese Themen werden oft in Nationalhymnen aufgegriffen. In der deutschen Nationalhymne geht es letztlich um gute Wünsche für Deutschland. Und es passt schon ganz gut eigentlich zu dem, worum es in dieser Predigtserie gehen wird. Es geht nämlich in Nationalhymnen auch immer wieder eher so darum, was einem Land wichtig ist, im besten Falle. Und es passt schon ganz gut zu dem, worum es in den Texten gehen wird. Eine andere Gattung von Hymnen, wo ich dran denken musste, waren so Lobeshymnen. Das kennt man so auch aus dem Alltag. Da hat jemand Lobeshymnen über jemanden erzählt. Ich musste da schnell an Sport denken. Als der FC Bayern 2013 gegen Dortmund das Champions-League-Finale gewonnen hat, haben die Bayern-Fans relativ spontan, so, soweit ich weiß, danach ein Lied auf Arjen Robben gedichtet. Und zwar hat Arjen Robben in der 90. oder 89. Minute das alles entscheidende Tor geschossen. Und die haben ein Lied auf ihn gedichtet mit dem Titel »Der Arjen hat's gemacht«. Eine spontane Lobeshymne auf ihren, in dem Falle, entscheidenden Spieler. Und so eine Mischung aus so einer Lobeshymne, die vielleicht sogar spontan ist, und sowas wie einer Nationalhymne, die ja sehr wohl komponiert ist und wo sich der Text im besten Falle auch genau überlegt wurde, so eine Mischung daraus, darum wird es in der Serie gehen. Das sind Texte, wo man manchmal so das Gefühl hat, da schreibt der Autor, wie zum Beispiel Paulus, von dem der Text heute auch ist, da schreibt der Autor was und plötzlich kann er nicht mehr anders, als erstmal jetzt Verse lang Jesus zu loben und dann macht er wieder weiter mit, ach ja, und denkt dran, mir meinen Mantel vorbeizubringen, den ich vergessen habe und so. Also so, als hätte er ganz spontan einfach nicht anders gekonnt. Und manchmal sind die Texte, wozu auch meines Erachtens eher der hier gehört, aber auch so sehr genau überlegt, wo auch sehr viel Inhalt mit sehr gewählten Worten ausgedrückt wird. Im Originaltext im Griechischen ist dieses ganze, der ganze Abschnitt, den wir gelesen haben, ein Satz. Und den muss man sich schon gut überlegen, diesen einen Satz, um den wirklich als einen Satz so dahin kriegen zu können. Ich bin froh, dass es im Deutschen nicht ein Satz ist, auch wenn der Text meines Erachtens schon komplex genug ist. So. In dieser Predigtserie, ich habe es eben schon angekündigt, die den Titel Jesus feiern trägt, wollen wir uns diese Texte angucken, in denen Jesus so überschwänglich gelobt wird. Und das Heft, was ihr bekommen habt, was so aussieht, Jesus feiern, falls ihr jetzt tatsächlich doch keins habt, könnt ihr euch im Foyer gerne noch eins holen. Wir haben ganz viele und die werden auch die nächsten Wochen wieder mitgebracht für alle, die meine Predigt jetzt gerade online hören und nicht da waren. Also die gibt es die nächsten Wochen. Und das Heft, da will ich kurz was zu sagen, hat den einen Zweck, als so kleines Begleitheft für die Predigtserie zu sein. Und es soll euch dabei helfen, dass nicht nur am Sonntag während des Gottesdienstes Jesus feiern ein Thema ist, sondern ihr das in eurem Alltag, in der Woche irgendwie, ich würde tatsächlich fast sagen, einüben könnt, was das bedeutet und wie das aussehen kann. Es ist also eine Hilfestellung für die ganze Zeit bis Ostern. Also die Serie geht bis Ostern, die ganze Fasten- oder Passionszeit lang. Und unser Wunsch ist, dass die Fastenzeit nicht nur davon geprägt ist, dass man schlecht drauf ist, weil man auf Social Media oder Süßkram verzichtet, sondern es eine Zeit ist, wo wir als ganze Kirche, aber auch jeder für sich, lernen kann, Jesus zu feiern. Und wenn ihr das schon irgendwie total macht, so super, dann ist es einfach eine Zeit, die das nochmal weiter unterstützen will. Und in der Hoffnung auch, dass euch das Heft dabei hilft. Es ist so aufgebaut, dass es zu jedem der Texte immer die gleichen vier Fragen gibt. Und ihr könnt die euch gerne allein zu Hause oder auch vielleicht, wenn ihr in einer Kleingruppe seid, als Kleingruppe, die gemeinsam angucken und dann entdecken, was für euch in den jeweiligen Texten die Dinge sind, die ihr an Jesus feiern wollt. Als ich das Ganze vorbereitet habe, also diese Serie und dann auch den Text heute, ist tatsächlich mit die erste Frage, die bei mir hochgekommen war, oder war die Frage folgende. Wie kann ich Jesus feiern, wenn es in meinem Leben oder um mich herum viel Leid gibt? Wie kann ich Jesus feiern, wenn mir nicht zum Feiern zumute ist? Vorgestern war der Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und mit sowas im Hinterkopf oder auch ganz anderen Sachen im Hinterkopf finde ich es echt herausfordernd. So, wie soll ich denn da jetzt Jesus feiern? Und es müssen gar nicht mal so diese ganz großen Themen oder ganz großen Krisen sein, sondern mir fällt es in meinem ganz normalen Alltag schon schwer genug. Mir hat mal, oder ich habe schon öfter tatsächlich gehört, dass mein Blick, wenn ich ganz normal neutral gucke, eher negativ ist. Das heißt nicht, dass ich wirklich schlecht drauf bin, sondern ganz normal drauf bin. Aber selbst wenn ich ganz normal drauf bin, ist mir jetzt nicht ständig zum Feiern zumute und ich gehe ja nicht die ganze Zeit durch die Welt und warte nur auf die kleinste Möglichkeit, endlich eine Runde tanzen zu können oder so. Sondern, naja, es ist halt der Alltag. Deswegen heißt es ja Alltag, ne? Der normale Alltag. Und genau da ist es tatsächlich auch ein Ziel dieser Reihe, zu gucken, ja, was kann das denn für meinen Alltag bedeuten? Nicht nur für die ganz besonderen, herausragenden Momente im Leben, wo einem vielleicht auch eh zum Feiern zumute ist, sondern ja, am normalen Arbeitstag, am normalen Montag. Und da bin ich gespannt, ob wir da in dieser Serie und jetzt auch in dem Text heute Dinge entdecken können. Das Ganze wurde tatsächlich noch ein bisschen herausfordernder in der Vorbereitung, als ich dann nämlich diesen Text gelesen habe, den Paulus hier schreibt, also aus dem Epheserbrief, weil ich habe da ein bisschen weiter gelesen, weil ich auch herausfinden wollte, was schreibt er noch so in dem Brief. Und ich glaube, ein Kapitel später stellt sich dann heraus, all das, was er hier schreibt, und er lobt ja Gott auf überschwängliche Art und ist sehr, sehr dankbar, all das schreibt er aus dem Gefängnis. In dem Moment, wo er das schreibt, sitzt er im Knast. Und ist womöglich, so ganz genau weiß man das natürlich nicht, wie das aussah, aber womöglich ist er gefesselt und diktiert das sogar, weil er selber gar nicht schreiben kann. Vielleicht, also die Gefängnisaufenthalte sahen da auch teilweise unterschiedlich aus, also so ganz ist das nicht klar, aber es steht fest, der ist im Gefängnis. Und soweit man weiß, war es sein letzter Gefängnisaufenthalt, so ungefähr in den Jahren 60 bis 63. Und soweit man das weiß, ist er wenige Jahre später hingerichtet worden für seinen Glauben und er war auch wegen seinem Glauben im Gefängnis. Das ist die Ausgangslage hier. Und das hat es für mich in dem Moment eigentlich sogar herausfordernder gemacht, weil damit meine Frage oder eine meiner Fragen eigentlich schon beantwortet war, nämlich, kann ich auch in schweren Situationen, oder ist es möglich, auch in schweren Situationen Jesus zu feiern? Ja, Paulus macht hier deutlich ja. Und dann ist eher die Frage, wie? Wie geht es? Und darum soll es auch gehen. Wie ist es möglich, Jesus gerade dann auch zu feiern, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht? Überleg dir gern mal eine Situation, wo du vielleicht eher sagen würdest, da ist mir aber gar nicht zum Jesus-Feiern zumute, sondern im Gegenteil. Vielleicht hast du auch so Situationen oder so eine Situation direkt vor Augen, weil du es schon erlebt hast, wo du genau weißt, also da will ich, konnte ich oder was auch immer, Jesus nicht feiern. Ich selbst habe auch tatsächlich am Freitag in dem Zusammenhang mit dem Krieg einen längeren Bericht darüber gelesen, wie es Christen in der Ukraine gerade geht. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr bewegend, weil in diesem Bericht verschiedene Christen sehr eindrücklich geschildert haben, wie wirklich, wirklich schlimm ihre Lage gerade ist. Da war, also hat eine Frau davon berichtet, dass ihr Mann erschossen wurde, oder also im Krieg gefallen ist. Ein Pastor darüber berichtet, dass ein Viertel seiner Gemeinde gestorben ist im Krieg. Und Häuser wurden zerstört und all das. Man kennt die Sachen ja auch. Und das Spannende fand ich, dass fast alle von diesen Leuten, die da zu Wort kamen, da geendet sind, dass sie meinten, und wir sind Gott trotzdem total dankbar. Einer sagte sogar, ich würde nicht tauschen wollen. Und ich dachte so, ach du Scheiße. Was ist das für eine Haltung? Die waren Gott so dankbar, weil da waren Leute, die gesagt haben, ich habe das Gefühl, ich bin Gott näher, als ich jemals in meinem Leben war. Und meinten dann, aber und das ist doch genau das, worum es geht. Und keiner von denen hat irgendwie gesagt, dass der Krieg gut wäre. Ne? Die fanden, also natürlich alle, das ist ganz schrecklich, aber das hat mich irgendwie sehr bewegt und schon wieder noch mehr herausgefordert. Und ich wünsche mir, dass wir das lernen können, in jeder Lebenslage Gott zu danken und hoffe, dass die Predigt heute Morgen da ein bisschen zu beitragen kann. Jetzt mal zu dem Text. Wie gesagt, Paulus feiert Gott, während er im Gefängnis sitzt. Und er feiert ihn für sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Ich habe die Predigt, vielleicht habt ihr es schon gesehen, bewusst 1 bis 10 Gründe, Jesus zu feiern, genannt. Das Problem war nämlich in der Vorbereitung, dass ich irgendwann gemerkt habe, ups, das ist ein bisschen viel hier. Das passt nicht alles in eine Predigt rein. Ich habe jemand kurz ein bisschen aus meiner Arbeitswoche was mitgebracht. Ich habe versucht, den Text zu strukturieren. Das sah dann erst so aus. Es ist, wenn ihr nichts erkennen könnt, das geht mir auch so. Ich kann da weniger erkennen. Ich habe versucht, so ein bisschen die Linien aufzuzeigen, die in dem Text stecken. Dann habe ich gedacht, ich markiere es mir im Text. Dann war am Ende alles bunt. Hat auch nicht so richtig geholfen. Und am Ende habe ich mir gedacht, ach komm, es ist vielleicht gar nicht so entscheidend, dass ich jetzt die 3 Hauptpunkte, die in dem Text stecken, weitergebe, sondern vielleicht einfach einige Dinge, die mich angesprochen haben, von denen ich denke, dass es gut ist, wenn ich hier heute Morgen teile. Das sind nicht unbedingt die Hauptpunkte. Und deswegen auch da nochmal die Einladung an euch. Guckt euch den Text in der Woche nochmal an. Guckt und fragt euch selbst, was sind die Sachen, die ich hier an Jesus feiere in diesem Text? Vielleicht sind es komplett andere als die ich jetzt nenne. Vielleicht sind es auch ähnliche, das ist auch cool. Genau, aber die 3 Punkte, die ich habe, sind nicht zwingend die Hauptpunkte des Textes. Und zwar sind meine 3 Punkte und damit meine 3 von mindestens 10 Gründen, Jesus zu feiern. Erstens, weil du von Gott ausgewählt wurdest. Erster Grund zum Feiern, weil du von Gott ausgewählt wurdest. Zweiter Grund, weil du dank Jesus begnadigt wurdest. Und dritter Grund, jetzt wird es ein bisschen wild, weil du durch den Heiligen Geist versiegelt wurdest. Also, weil du von Gott ausgewählt wurdest, dank Jesus begnadigt wurdest und durch den Heiligen Geist versiegelt wurdest. Auf die 3 Dinge will ich jetzt eingehen. Wenn du dir direkt bei allem was drunter vorstellen kannst, bist du wahrscheinlich schon länger Christ oder zumindest christlich geprägt, weil nicht nur der letzte, sondern eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, sind alle 3 Punkte, ich will jetzt nicht sagen verrückt, aber es ist irgendwie die Wahrheiten, die dahinter stecken, die sind echt krass und groß und tief. Und die wollen wir uns jetzt angucken. Erster Punkt. Du bist von Gott ausgewählt. Ich merke gerade, ich brauche hier mal einen bunten Zettel. Das steckt vor allen Dingen in den Versen 4, 5 und 11 drin. Und es ist ein großer Satz. Du bist von Gott ausgewählt oder auserwählt. Und ich muss den großen Satz auch direkt wieder ein bisschen kleiner machen. du bist nicht der eine Auserwählte. So wie man es vielleicht aus Filmen kennt, wo irgendeine ausgewählte Person die einzige Person ist, die diese Mission durchführen kann. Wie zum Beispiel Frodo, der den Ring zum Schicksalsberg bringt. In diesem Sinne, oder auch so wie Jesus, der nämlich wirklich der eine Auserwählte ist, sind wir nicht ausgewählt. Aber, und damit bleibt der Satz auch eigentlich groß, Gott hat dich, wenn du zu ihm gehörst, wenn du auf ihn vertraust, ausgewählt. Ausgewählt, sein Kind zu sein. Er hat sich bewusst für dich entschieden, und zwar sich dafür entschieden, du gehörst zu mir, zu Gott. Und diese Entscheidung, das ist das Spannende, steht schon ultra lange fest. Das steckt, wie gesagt, in den Versen 4, 5 und 11. Ich lese da mal so ein paar Sachen vor. Da stehen Sachen wie, es war vor oder Gott hat uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, heilig und befreit von Schuld zu sein. Dann in 5, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und in Vers 11, Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Das, worum es hier geht, das nennt man in der Theologie die sogenannte Erwählungslehre. In vielen biblischen Texten, nicht nur in dem hier, sondern im ganzen Neuen Testament, im Alten Testament auch, geht es darum, dass, oder macht Gott deutlich, dass es seine eigene freie Entscheidung ist, wem er Glauben schenkt und wem nicht. Das ist im Prinzip auch in einem Satz der Kern von dem, was man Erwählungslehre nennt. Gott wählt. Und das ist krass. Das Ganze ist nämlich sehr herausfordernd und schön in einem. Wir hatten letztes Jahr tatsächlich schon mal eine Predigt dazu, wo ich ein bisschen mehr darauf eingegangen bin. Und gleichzeitig geht es eigentlich in jedem unserer Gottesdienste und in jeder Predigt um Erwählung. Darum, dass Gott derjenige ist, der Glauben schenkt. Weil das ist genau der Punkt. Wenn wir darüber reden, dass Gott derjenige ist, der Gnade schenkt und dass wir nichts dafür tun müssen, aber uns das auch nicht erarbeiten können, um seine Gnade zu bekommen, dann bedeutet es ja genau das, wenn man das weiterdenkt, nämlich, dass Gott allein derjenige ist, der entscheidet, wer zum Glauben kommt und wer nicht. Es liegt nicht an uns, sondern ja, eigentlich an ihm. Weil auch im Umkehrschluss, also oder es würde bedeuten, was bedeutet, jedes kleine bisschen an, ich muss aber auch was tun, ich muss mir aber das jetzt erarbeiten oder irgendwie so, macht ja aus diesem Geschenk der Gnade, was in der Bibel sehr, sehr deutlich ist, dass es ein Geschenk ist, ich habe es mir erarbeitet, Gnade. Und dann ist es irgendwie auch schon keine Gnade mehr. Und das ist total schön, das ist ja der Kern des christlichen Glaubens, würde ich sogar sagen. Und gleichzeitig sehr herausfordernd, weil da ganz schnell ganz, ganz viele Fragen bei hochkommen, wenn man jetzt da ein bisschen drüber nachdenkt. Ist Gott da nicht ungerecht? Die einen rettet er und die anderen nicht? Haben wir überhaupt eine Entscheidungsfreiheit, einen freien Willen? Oder dann auch sowas wie, ist es wirklich Gott allein, der Glauben schenkt? Oder ist es auch unsere bewusste Entscheidung dafür? Also sowas wie unser zu Jesus gehen. Und was ist mit den Stellen, wo es heißt, kehrt um von euren falschen Wegen? Und was ist mit Jesus, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid? Es ist ja auch eine Aufforderung, dass ich das machen soll. Und. Man könnte noch so viele Fragen dazu stellen. Und ich mache jetzt das maximal Unbefriedigende. Ich werde keine dieser Fragen beantworten. Wie gesagt, es gab letztes Jahr schon mal eine Predigtreihe dazu. Am 2.10. war das. Das war über Maleachi. Wenn ihr da noch mal reinhören wollt, da gab es auch nachher eine Fragerunde zu diesem Thema. Am 2.10. ist er auf unserer Website zu finden. Warum ich da jetzt nicht weiter drauf eingehe, ist, dass es an dieser Stelle auch gar nicht Paulus' Absicht ist, diese Fragen zu beantworten. Er setzt sich selbst in vielen seiner Briefen genau damit auseinander. Und er selbst, das merkt man so richtig, kann nicht jede der Antworten so richtig zufriedenstellend geben. Intellektuell zum Teil, aber so, dass man so emotional zufrieden ist, so, ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Ist auch ihm nicht möglich. Und deswegen ist es jetzt auch tatsächlich einfach nicht meine Absicht, sondern was Paulus ja hier macht, ist, er lobt Gott. Er lobt Gott dafür, dass das so ist, dass Gott schon vor langer, langer Zeit, vor Erschaffung der Welt, beschlossen hat, in dem Falle, er schreibt hier von uns, also ihn und auch die Gemeinde in Ephesus, sie zu retten. Und das ist für ihn Grund zum Loben, weil ihm so bewusst vor Augen steht, dass das keiner von denen, die Gott gerettet hat, verdient hat. Und da sitzen Christen alle gemeinsam in einem sehr, sehr großen Boot. Nämlich in dem Boot, wo draufsteht, niemand von uns hat es verdient, dass wir gerettet sind. Sondern es war Gottes freies Geschenk. Es war seine Entscheidung, die ich vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann. Lustigerweise kann Paulus diese Entscheidung gefühlt selber nicht ganz nachvollziehen. Ein bisschen später in dem Brief hat man so das Gefühl, als würde er kopfschüttelnd darüber reden oder schreiben, dass er es irgendwie nicht so richtig verstehen kann oder was für ein Wunder das ist, dass er als so großer Sünder gerettet wurde und dass er auch noch, und das ist noch viel abgefahrener, als Allergeringster, so beschreibt er sich, als Allergeringster jetzt auch noch Gott dienen darf und so einen herrlichen Auftrag bekommen hat. Und auch da, er ist so am Staunen. Man hat so das Gefühl, er checkt selber nicht, aber es ist irgendwie so und da staunt er drüber und dankt Gott dafür, dass es so ist. Und das ist die Haltung, die hier auch schon durchkommt. Und ich merke, das ist die Haltung, die ich mir mehr wünsche. Und ich glaube, wenn ich mehr davon verstehe, und ich würde tatsächlich das auch auf dich übertragen, wenn du mehr davon verstehst, wie groß die eigene Schuld gegenüber Gott war, die er vergeben hat, dann wird man erstens nämlich seine Vergebung immer mehr verstehen und die Größe seiner Vergebung immer mehr begreifen können. Und ich glaube, dann wird es zu immer größerer Dankbarkeit dem gegenüber führen, was Jesus gemacht hat. Das ist ja das Spannende hier in dem Text. All die Sachen, die Paulus hier nennt, ist es immer der Weg von, er lobt Gott dafür, was Gott durch Jesus für uns getan hat. Immer wieder das Gleiche. Gott durch Jesus für uns. Hier in diesem Text steht 8 oder 9 Mal immer durch Jesus oder in Jesus, von Jesus. Und ich glaube, tatsächlich, wenn wir die Größe unserer eigenen Schuld, die vergeben wurde, verstehen, dann sehen wir umso mehr, wie herrlich das ist, was Gott durch Jesus gemacht hat. Und dann wird uns das zu immer mehr Dankbarkeit führen gegenüber Gott und gegenüber seinem Plan, den er durch Jesus ausgeführt hat. Er hat es gemacht, ein bisschen wie die Bayern-Fans über Arjen Robben gesungen haben. Der Arjen hat es gemacht. So können wir über Gott singen, er hat es gemacht. Weil es sind nicht wir, sondern er hat es gemacht. Was kann das für meinen Alltag bedeuten? Also die Tatsache, dass er mich errettet hat. Vielleicht kann man da sogar noch mal kurz eine Fußball- oder Sportmetapher aufgreifen, nämlich Gott hat uns in sein Team gewählt. Das ist letzte Woche in der Predigt auch schon mal so ein bisschen aufgegriffen worden. Und ich muss daran denken, dass eine Sache, die daraus folgt, eine tiefe Sicherheit und Demut ist. Das, was Paulus hier schreibt, schreibt er nicht in dem Tenor von: Ihr solltet jetzt euch besser mal Gedanken machen, ob ihr wirklich erwählt seid. Bist du dir sicher? Also guck mal in dein Leben, ne? Das spiegelt mir aber was anderes wieder. Oh, oh, oh. Ist ein bisschen übertrieben. Aber das ist nicht das, worum es bei Erwählung geht. Es geht nicht darum, den Leuten auch noch Angst zu machen, dass sie sich jetzt ständig die Frage stellen, bin ich wirklich erwählt? Im Gegenteil. Paulus schreibt das hier als Ermutigung. Er will den Leuten so richtig deutlich klar machen, ihr könnt euch sicher sein, zu 100%. Halte durch, denn Jesus steht auf deiner Seite. Gott hat sich schon vor so langer Zeit für dich entschieden, da konntest du noch gar nichts falsch machen. Da hat er sich schon für dich entschieden. Und er wollte dich in seinem Team. Und du bist in seinem Team, ohne dass du irgendwas dafür gemacht hast. Ich habe mal vor einigen Jahren so eine Art Gedicht gehört, wo jemand Gott mit einem Trainer verglichen hat. Da war ein Satz, den ich mir irgendwie ganz gut gemerkt habe, den ich immer noch gut finde. Und da hat er gesagt: Der beste Trainer der Welt hat eine Mannschaft voller Spielern, von denen keiner spielen kann. Und ich finde das irgendwie einen sehr, sehr guten Vergleich. Gott hat dich nicht erwählt, weil du es so drauf hast. Gott hat dich auch nicht erwählt, damit du es dann ab dem Moment total drauf hast, sondern damit du zu ihm gehörst. Er wollte dich und er will mich in seinem Team. Und er will, dass er als Trainer dann an uns arbeiten darf. Und das macht er liebevoll und sehr, sehr geduldig. Und das Schönste ist, aus diesem Team kann man nicht rausfliegen, weil es in diesem Team nicht um Leistung geht, sondern um Jesu Leistung. Zweiter Grund zum Feiern. Du bist dank Jesus begnadigt. Habe ich jetzt eigentlich schon ein bisschen was zu gesagt? Und vielleicht denkst du jetzt auch im ersten Moment, ja komm, mach mal den dritten Punkt, das klang spannender. Aber ich will da ganz kurz noch was zu sagen, weil mir zwei Sachen aufgefallen sind, die ich besonders feierwürdig finde. Erstens, wir können als Christen das gar nicht oft genug feiern. Das ist Grund Nummer eins. Wir sollten das immer wieder feiern, deswegen feiern wir auch immer wieder Abendmahl, weil das Abendmahl ist eine Erinnerung daran, dass wir dank Jesus begnadigt sind. Das ist das Erste. Und das Zweite, ich finde es im Text spannend, was hier genannt wird, worin diese Begnadigung besteht. Also da stehen so ein paar Sachen, die man vermutlich auch schnell mit Gnade verbinden würde. Zum Beispiel, dass unsere Sünden vergeben wurden oder dass wir befreit wurden. Aber dann steht da auch in den Versen 9 und 10, dass wir Weisheit und Erkenntnis bekommen haben. Und worin diese Weisheit oder auch dieses Verstehen, könnte man auch sagen, besteht, macht er dann auch deutlich, Paulus, und zwar, Gott hat seinen Kindern den Plan gezeigt, den er mit Jesus hatte. Man könnte also sagen, wir wurden zu Eingeweihten gemacht. Und was ist dieser Plan? Das steht dann jetzt in Vers 10. Der Plan besteht darin, alles auf der Welt und im Himmel soll in Jesus vereint werden. In ihm soll quasi alles so zusammenkommen oder eine Einheit werden. Was bedeutet das? Ein kleiner Einblick in die Puzzle-Theorie. Ich weiß nicht, ob es den Begriff wirklich gibt. Vielleicht habe ich mir ihn ausgedacht. Wenn man einen Puzzle macht, dann kommt es auf zwei Dinge an. Wobei, es stimmt eigentlich nicht ganz. Es kommt auf ganz viele Dinge an. Vor allen Dingen braucht man sehr viel Geduld. Deswegen puzzle ich nicht so gern. Aber es kommt auf zwei Dinge an. Erstens muss jedes Teil, was zum Puzzle gehört, an der richtigen Stelle liegen. Und zweitens muss jedes Teil richtig ausgerichtet sein. Das klingt jetzt total dumm, weil es ist ja klar, dass es darum beim Puzzle geht. Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, ist es ein ganz gutes Bild für das, worum es hier geht, glaube ich. Wenn irgendein Teil auf einem anderen Tisch liegt, dann kann es noch so sehr richtig ausgerichtet sein, dann ist halt auf einem anderen Tisch. Wenn irgendein Teil an der richtigen Stelle liegt, aber auf dem Kopf, dann kann es noch so sehr an der richtigen Stelle liegen, dann bringt es halt nichts. Und ich glaube, das ist das, worum es hier geht, dass alles in Jesus vereint wird oder alles in Jesus zu einer Einheit wird. Nämlich, wenn das passiert, dann hat es zur Folge, dass alles an seinem richtigen Platz ist und alles richtig ausgerichtet ist. Nämlich auf ihn ausgerichtet. Und wenn genau das passiert, alles am richtigen Platz und alles auf ihn ausgerichtet, alles im Himmel und auf der Erde, also auch wir als Menschen, die ganze Schöpfung und. Wenn das passiert, dann entsteht ein herrliches Bild. So wie bei einem Puzzle, wenn genau das passiert, das fertige Bild entsteht. Und dann entsteht aus meiner Sicht das, was man Paradies nennt. Denn dann geht es um den Ort, an dem alles so ist, wie Gott es sich gedacht hat und alles an seinem richtigen Platz ist. Und das, was hier angekündigt wird, dieser Plan, das passiert noch. Es ist noch nicht so, dass alles an seinem richtigen Platz ist. Es ist noch nicht so, dass alles im Himmel und auf der Erde auf Jesus ausgerichtet ist. Aber Paulus kündigt hier Gottes Plan an und will seine Leser auch da wieder ermutigen. Ey, es kommt eine Zeit, in der es soweit ist, in der alles richtig ausgerichtet ist und in der auch alles an seinem Platz ist. Und es wird eine Zeit sein, in der es keinen Tod und keine Krankheit mehr gibt, weil die Puzzlestücke Tod und Krankheit gehören eigentlich nicht zum Puzzle dazu. Sie sind aus einem anderen Puzzle und haben sich eingeschlichen. Genauso wie das Puzzlestück Sünde. Das fliegt raus, weil es keinen Platz mehr hat. Es gehört nicht zum schönen Bild dazu. Und es wird auch zur Folge haben, dass keiner oder niemand mehr für was Falsches lebt, für irgendwie eine trügerische Wahrheit. Sondern die ganze Schöpfung und jeder von uns würde in perfekter Beziehung mit dem Schöpfer leben und mit Jesus vor Augen, könnte man sagen. Und wenn das passiert, wird alles zur Einheit. Ein Teil greift ins andere. Und das ist ein Versprechen für die Zukunft, aber nicht nur. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn Christen als Gemeinschaft immer mehr davon schon was leben, auf Jesus ausgerichtet leben und für ihn leben, aber auch vor allen Dingen aus seiner Kraft und seiner Gnade und seiner Liebe, seiner Vergebung und. Und sich darin unterstützen und fördern. Wenn das passiert, dann hat es schon sehr, sehr viel von diesem Bild, was Paulus hier beschreibt. Dann hat es sehr viel von einer Einheit in Jesus und einem Ausgerichtetsein auf Jesus. Und in Perfektion werden wir das erst erleben, wenn wir bei Gott sind. Aber ich bin wirklich fest davon überzeugt, das ist Gottes Wunsch für diese Kirche hier und für jede Kirche an jedem Ort weltweit, dass die zu ihm gehören, das lernen zu leben, eine auf Jesus ausgerichtete Einheit bilden. Paulus selbst durfte in seinem Leben, glaube ich, ziemlich viel davon schon sehen. Er hat selbst viele Kirchen gegründet und durfte die Schönheit davon erleben, wenn genau das passiert. Gleichzeitig hat er auch das Gegenteil erlebt, was dann sich auch darin zeigt, dass er in seinen Briefen sehr, sehr viele mahnende Worte teilt, weil er gesehen hat, dass Christen genau das nicht leben, dass sie nicht auf Gottes Gnade vertrauen, dass sie nicht an einem Strang ziehen, dass sie keine und. Und vielleicht geht dir das genauso. Vielleicht hast du schon beides erlebt, vielleicht nur das eine oder das andere. Vielleicht hast du auch noch gar keine christliche Gemeinschaft so richtig erlebt. Ist auch eigentlich egal, weil mein Wunsch ist, ganz egal, wie du vorgeprägt bist, eigentlich für uns alle der gleiche. Nämlich, ich will euch gerne ermutigen dazu, sowohl, also vor allen Dingen Teil der Gemeinschaft hier zu sein, auch dann, wenn du dir noch gar nicht so sicher bist, ob du ganze Sachen mit dem Glauben machen willst, und das hier zu leben, sich irgendwie danach auszustrecken, dass wir hier mehr diese Einheit werden, die sich auf Jesus ausrichtet und genau dadurch, nämlich durch die richtige Ausrichtung, zur Einheit wird. Wir müssen nicht erst so eine richtig starke Einheit werden und dann, wenn wir das geschafft haben, gucken wir mal, wofür wollen wir eigentlich leben oder so, sondern es passiert dadurch, dass wir uns gemeinsam auf Jesus ausrichten. Und gerade dann auch, wenn du dir mit Jesus noch nicht so sicher bist, kann dir die Gemeinschaft hier dabei helfen, weil das funktioniert auch besser mit Leuten zusammen und nicht, wenn man sich ganz alleine in sein Kämmerchen zurückzieht, sondern herzliche Einladung, lass dir von Leuten helfen, vielleicht auch Jesus zu entdecken und erlebe, wie andere Jesus schon entdeckt haben. Und dadurch kann auch ein ganz besonders schönes Bild entstehen. Und das ist aus meiner Sicht ein Grund zum Feiern. Wir dürfen und sollen hier schon als von Jesus Begnadigte, als Gemeinschaft auf ihn ausgerichtet leben und dürfen auf den Tag hoffen, wo wir diese Einheit, diese Gemeinschaft in Perfektion erleben dürfen, und zwar für immer. Dritter und letzter Punkt. Du bist vom Heiligen Geist versiegelt. Das ist so die Verse 11, 13 und 14. Und vielleicht geht es nur mir so, aber ich finde, das ist jetzt tatsächlich von den drei Punkten der seltsamste Grund zum Feiern. Im Vers 13 und im Vers 14 stehen Sachen wie, dass Gott, oder vielmehr tatsächlich Christus, uns mit dem Siegel seines Heiligen Geistes als sein Eigentum bestätigt hat. Und dann in Vers 14, dass der Heilige Geist die Garantie dafür ist, erstens, dass Gott hält, was er verspricht, und zweitens nochmal, dass wir sein Eigentum sind. Hier kommt es ein bisschen auf die Übersetzung an, die man wählt. Jetzt, die hier ist ein bisschen modernere. In älteren Übersetzungen steht tatsächlich wörtlich sowas wie, ihr seid durch den Heiligen Geist versiegelt oder eben durch das Siegel des Heiligen Geistes. Und ich glaube, hier kann es helfen, zumindest noch kurz darauf einzugehen, was denn so ein Siegel ist oder was das Besondere daran ist. Ich habe tatsächlich einfach mal kurz drüber nachgedacht, was mir als erstes einfällt, wenn ich an ein Siegel denke. Und mir sind zwei Sachen eingefallen. Ich habe gemerkt, das hilft, glaube ich, tatsächlich direkt schon. Erstens musste ich an Polizeisiegel denken. Also klassischer Krimi oder Tatort. Kennt man das vielleicht so, wenn irgendwie in einer Wohnung ein Mord passiert ist, dass am Ende, wenn die Polizei fertig ist, aber die Spurensicherung später nochmal rein muss, die an die Tür so ein kleines Polizeisiegel kleben. Und man kann dann nur rein, wenn man das Siegel zerbricht. Bedeutet, die Polizei oder theoretisch auch jeder sieht direkt, oh, da war jemand in der Wohnung. Und das Siegel bedeutet da auch, nur wenn du befugt bist, darfst du da rein. Die Polizei darf natürlich da rein, alle anderen nicht. Das ist so eine Sache, wo ich dran denken musste, dass ein Siegel ausdrückt, eine Befugnis, wer hier rein darf. Und das Zweite, Flächenversiegelung. In Potsdam ein großes Problem. Der Alte Markt oder auch der Lustgarten gelten als riesige Flächen in Potsdam, die geschickterweise komplett zugepflastert sind, sodass da kein Wasser ablaufen kann. Das ist das Problem. Also wenn Flächenversiegelung ein Problem ist, erstmal ist ja einfach nur eine Tatsache, dass eine Fläche zugepflastert ist. Aber das Problem von Flächenversiegelung ist eben das, dass Wasser einfach nicht mehr ins Erdreich kommt und andersrum aber auch, vielleicht abgesehen von Löwenzahn, Pflanzen nicht mehr so wirklich von unten durchkommen können. Und das ist hier in Potsdam ein großes Problem. Bei Gott ist das eine sehr gute Sache. Nicht, dass hier in Potsdam die Flächen versiegelt sind, sondern die Versiegelung durch den Heiligen Geist. Weil was mit Versiegelung oder Flächenversiegelung ausgedrückt wird, ist ja, Flüssigkeiten oder auch irgendwie Staub, Gas, verschiedene Dinge, können durch etwas nicht mehr durchdringen. Und es hat tatsächlich was von dem, worum es hier geht. So absurd es jetzt vielleicht klingen mag. Wer zu Gott gehört, der ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und so wie die Fläche am alten Markt versiegelt ist und kein Wasser mehr durchs Pflaster kommt, so sorgt der Heilige Geist in uns dafür, dass nichts eindringt, was nicht eindringen soll und nichts rausgeht, was nicht raus soll. Hier geht es jetzt nicht um Stoffwechsel, sondern darum, der Heilige Geist ist sozusagen die Versicherung Gottes, du gehörst zu mir für immer und ich bleibe in dir für immer. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass das so bleibt. Wie bei einem Polizeisiegel versichert der Heilige Geist, weil du zu Gott gehörst, hat er jetzt hier allein die Befugnis. Das steht ja hier mit diesem Begriff von, ihr seid Gottes Eigentum. Du bist versiegelt, so abgefahren das auch klingt. Und auch hier geht Paulus wieder darum, seine Leser zu ermutigen. Und zwar uns darin zu ermutigen, dass wir zu Gott gehören. Das ist eigentlich das Gleiche wie im ersten Punkt. Weil er uns durch Jesus erwählt hat, das war ja Punkt 1. Weil er uns durch Jesus begnadigt hat, Punkt 2. Und weil er uns durch den Glauben an Jesus mit dem Heiligen Geist als fest zu ihm gehörend versiegelt hat. Das ist Gottes festes Versprechen. Du bist sicher, du gehörst zu mir und ich bleibe bei dir, ich bleibe in dir sogar. Und da ist auch die Anwendung eigentlich wieder die gleiche wie eben schon. Das darf mich in meinem Alltag ermutigen und mir eine tiefe Sicherheit schenken. Ja, Gott ist wirklich da. Was auch kommt, ich gehöre zu ihm. Und dass das in den verschiedensten Lebenslagen wirklich tragfähig ist, ich finde, das zeigen immer und immer wieder die Leben von unterschiedlichsten Christen weltweit, wie zum Beispiel jetzt in der Ukraine, aber genauso auch hier von Leuten, die hier sitzen. Dass das tragfähig ist, das beweist sich immer und immer wieder. Mit Höhen und Tiefen gilt immer und immer wieder, Gott ist da und wird es auch immer sein. 3 von mindestens 10 Gründen in diesem Text, Jesus zu feiern oder Gott zu feiern. Erstens, du bist von Gott ausgewählt. Du bist dank Jesus begnadigt und du wurdest durch den Heiligen Geist versiegelt. Man merkt auch, Gott ist hier in seiner vollen Dreieinigkeit am Werk. Jetzt habe ich eine Frage fürs Ende. Und zwar, das war schon eigentlich jetzt immer in den Gottesdiensten so, dass wir nach der Predigt eine Instrumentalzeit oder ein Musikstück haben. Und diese Zeit soll nochmal so jetzt, ab jetzt quasi, bisschen bewusster nochmal so eine Zeit zum Nachdenken sein. Deswegen ist es unser Ziel, dass die Predigten ab jetzt immer entweder mit einer konkreten Frage enden oder zumindest mit einem Gedanken, wo man nochmal so ein bisschen drüber nachdenken kann. Das wird quasi ab jetzt so sein. Und ich habe eine Frage, die ich gerade eben schon gestellt habe. Und zwar habe ich ja eben gefragt, was so eine Situation war oder auch sein könnte, in der dir überhaupt nicht zum Jesusfeiern zumute war oder wäre. Denk da nochmal kurz drüber nach. Und meine Frage ist, steckt in dem Text irgendwas, das gerade in dieser Situation dir Hoffnung, Trost, Freude, Zuversicht spenden könnte? Und wenn ja, wie auch? Paulus lädt uns mit diesem Text zum Feiern ein. Und er will zeigen, Christen haben durch Jesus in jeder Situation eigentlich einen Grund zum Feiern. Und ich glaube, das muss nicht immer mit Freudentänzen einhergehen oder mit Jubelschreien oder so, weil manchmal gibt es das Leben irgendwie nicht her. Manchmal kann das vielleicht einfach so aussehen, dass man eine Träne im Auge hat oder voller Schmerz sich an die Evangeliumswahrheiten erinnert. Wie zum Beispiel die, dass alles irgendwann an seinem richtigen Platz sein wird und auf Jesus ausgerichtet ist. Auch wenn es weh tut, es manchmal aushalten zu müssen, dass es jetzt noch nicht so ist. Und die angemessenen Freudentänze, die kann man dann entweder nachholen, wenn es einem wieder besser geht, Oder ja, wenn man irgendwann bei Gott ist und dann eine Ewigkeit lang feiert. Weil dann wird er alle seine Versprechen komplett umgesetzt haben.